Die Glaubensreise, so haben wir die neue Gottesdienstreihe, diese Predigtreihe überschrieben. Und es ist tatsächlich so, dass Glauben Fragen aufwirft. Bei denjenigen, die Glaubende beobachten, aber auch bei denjenigen, die selber glauben. Wenn du jemanden beobachtest, der gläubig ist und gerade im Glauben so richtig Gas gibt und abgeht, dann stehst du manchmal daneben und denkst, was ist denn jetzt los? Und wunderst dich, was passiert da in dem Leben? Oder wenn du selbst im Glauben bist und dir manche Dinge plötzlich nicht mehr erklären kannst. Manchmal haben Dinge dir eingeleuchtet und dann kommen Phasen in deinem Leben und Glauben, wo du so eins und eins gar nicht mehr zusammenpasst und wo das Bild, was vorher erschienen ist, wo dir alles klar schien, plötzlich leicht verblasst und die Fragestellungen sich plötzlich ändern und Lieder, die dir etwas bedeutet haben, belanglos werden. Vielleicht Bibelstellen, die dich berührt haben, gar nicht mehr so tief gehen. Vielleicht Menschen, die dich inspiriert haben, dich einfach kalt lassen. Und dann ist immer so die Frage, ja, warum ist das denn so? Und was passiert da innerlich? Was kann da passieren? Wie kann das vorwärts gehen? Glauben an sich ist ja nicht so, was man so wunderbar beobachten und definieren kann. Es ist etwas sehr Persönliches. Glauben ist immer so, wenn man das wissenschaftlich versucht zu betrachten, interdisziplinär. Und zugegebenermaßen ist eine relativ neue Studienrichtung Spiritualität. Eigentlich eine Rückbesinnung auf das, was es schon vor Hunderten von Jahren gab in der Kirchengeschichte. Oftmals in der östlichen Kirche, in der römisch-katholischen Kirche, vielfach in Klöstern gelebt wurde, was heute wieder neu entdeckt wird. Dinge, die für manche Generationen leer waren und anderen aber ganz viel bedeutet haben, wie eben Einkehr, Ruhe, Sabbat und so weiter. Aber auch Wunder, Mystik, Bilder und so weiter und so fort. Was hat es denn mit dem Glauben auf sich? Wie kann man sich ihm nähern? Und welche Phasen, und das ist das Interessante dabei, wir haben in unserem Leben, wenn du Jesus nachfolgst, erlebst du verschiedene Phasen. Die sind bei allen unterschiedlich und doch kann man sie in etwa nebeneinander legen und sagen, okay, so wird das bei vielen Menschen sich nach und nach zeigen. Und ich möchte mit euch, dass wir uns auf die Suche machen, ein paar solche Phasen entdecken. Wir werden das nicht heute nur machen, sondern an den nächsten Sonntagen im November. Also der November wird im Prinzip eine Reise sein. Und eine Reise ist immer etwas, wenn man sich darauf einlässt. Es gibt diese pauschal gebuchten Reisen, da hast du ein fixes Ziel, da geht es dort und dorthin. Es gibt aber auch diese Abenteuerreisen, wo du erstmal losgehst oder losfährst. Unsere Reise im November wird so der zweite Teil sein, weil es dem Glauben einfach mehr entspricht und ihm gerechter wird. Ich möchte gemeinsam mit euch einen Bibeltext lesen aus Johannes 21 und dort unter dem Gesichtspunkt, was bedeutet das, was bedeutet Glauben, zwei Dinge herausarbeiten, einfach zwei Beobachtungen, die uns ein Stück weiter in das Thema reinführen. Der Text ist nicht die Grundlage für die ganze Predigt, sondern so ein kleiner Starting Point. Es ist eine Situation, wo Jesus nach seiner Auferstehung wieder mit seinen Jüngern zusammen war und Petrus, der ihn vorher verraten hatte, und er ein Gespräch führen, das so beginnt. Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Johannes Sohn, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Gleich darauf wiederholte er die Frage, Simon, Johannes Sohn, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Johannes Sohn, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Schafe, sagte Jesus. Also dreimal stellt Jesus die gleiche Frage an Petrus und das zielt darauf ab, Petrus hat ihn vorher dreimal verraten. Und wer in der letzten Predigtreihe so präsent war und aufgepasst hat, wird merken, Petrus entschämt, er wird von Jesus entschämt. Er hat sich total geschämt für das, was er gemacht hat, er hat einen Fehler gemacht. Und ja, er kann das jetzt nicht mehr wieder rückgängig machen, aber die Scham lastet oder zehrt an ihm. Und Jesus geht ganz behutsam an ihn heran und genauso oft, wie er verraten hat, wird er sozusagen von Jesus wieder eingesetzt. Gleichzeitig hat er das Gefühl, in dieser Frage, in diesem Rehabilitationsprozess wieder ein Stück weit verletzt zu werden, weil er hinterfragt wird. Er hat das Gefühl, hinterfragt zu werden. Und dann geht es weiter. Und das ist jetzt der Teil, auf den ich hinaus möchte. Und ich muss dir noch etwas sagen, sagt Jesus zu Petrus. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel gebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dorthin bringen, wo du nicht hingehen willst. Jesus wollte damit andeuten, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann sagte er ihm, komm, folge mir. Ich finde, dass diese letzten beiden Verse in dieser Begebenheit, wenn darüber gepredigt wird, oft untergehen. Und dabei sind sie so bedeutungsschwer, wenn Jesus ihm sagt, als du jung warst und jetzt, wo du älter geworden bist, da ändert sich etwas in deinem Leben. Vielleicht noch, als du jung in meiner Nachfolge warst, da ändert sich was in meinem Leben. Und am Ende kommt er zu diesem Punkt, komm, folge mir nach. Die erneute Aufforderung, die Petrus schon ganz am Anfang seines Lebens von Jesus gehört hatte. Und die zwei Beobachtungen, ein anderer wird dir den Gürtel umbinden. Das kann einerseits auf das Alter bezogen sein, wenn man hilfsbedürftig ist im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist ehrlich gesagt nicht so leicht, das zuzulassen, sich damit anzufreunden und dich dorthin bringen, wo du nicht hingehen willst. Hier kommen die zwei Beobachtungen, von denen ich gesprochen habe. Zum einen, Jesus führt, wir folgen. Darum geht es bei der Glaubensreise. Jesus führt, wir folgen. Glauben ist immer ein Antworten. Glauben ist meistens nie oder in der Regel nie selbst initiiert. Das ist immer etwas, Gott tritt in mein Leben, Gott macht plötzlich Sinn, Gott ist da und ich antworte. Das ist Glauben. Glauben ist eine Antwort. Und dabei führt Jesus und wir folgen. Und das nächste ist, Jesus führt uns manchmal in Situationen oder an Orte, die wir uns selbst nicht ausgesucht hätten. Das ist Nachfolge. Also wenn du manchmal denkst, oh, warum bin ich gerade in diesem Team oder an dieser Stelle oder was? Jesus führt dich manchmal dahin. Das Ziel im Glauben ist es nicht, dass Jesus alle Hindernisse aus dem Weg räumt, damit du ein einfaches Leben hast. So funktioniert Nachfolge nicht. Das Ziel von Glauben und von Nachfolge ist, Jesus möchte, dass du reifst, dass du in Situationen klarkommst, die dir vielleicht schwerfallen. In herausfordernden Situationen bestehen zu können. Das zieht sich durch die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite durch. Die ersten Seiten der Bibel, wir stehen in einem Dilemma, die Trennung zwischen Gott. Und die letzten, keine Ahnung, 1397 Seiten von den 1400 beschäftigen sich damit. Wie kommen wir wieder raus? Wie holt Gott uns wieder raus? Jesus führt uns. Und das ist Nachfolge. Das sind diese beiden Kernbeobachtungen, wenn wir über Glauben sprechen. Jesus führt uns, wir folgen. Und das Zweite ist, manchmal geht es an Stellen, die wir eigentlich nicht möchten. Also wenn du dich manchmal unwohl fühlst in deinem Glauben, wenn du manchmal den Eindruck hast, oh, etwas bedeutet mir nichts mehr. Das ist Glauben. Willkommen, du bist an der richtigen Stelle. Das ist völlig normal, das ist völlig okay. Wenn du Fragen hast, wenn du Zweifel hast, völlig normal. Ich wollte jetzt sagen, das muss so sein. Vielleicht ist es tatsächlich so. Vielleicht muss es so sein. Das Besondere dabei ist wirklich der erste Punkt. Jesus führt, er nimmt dich an die Hand. Ihm kannst du vertrauen bei der ganzen Reise. Bevor ich in die verschiedenen Etappen einsteige, möchte ich eine kurze Vorbemerkung machen, worum es bei der Reise geht und worum es bei der Reise nicht geht. Was Glauben ist, was Glauben nicht ist. Wir betrachten ja Glauben unter dem Aspekt von dem Terminus, von dem Wort Reise. Und Reise ist natürlich erstmal ein Bild, womit jeder etwas anderes verbindet. Und da ist eine relativ junge Disziplin ist, Spiritualität in der Akademie oder in der Theologie, eine, die verschiedene Disziplinen in sich vereint, ist das Ganze noch im Werden. Es ist also die Disziplin, die untersucht, wie glauben wir? Wie zeigt sich der Glauben im Leben? Welche anderen Bereiche des Lebens sind damit einbezogen? Also ein sehr interdisziplinärer Vorgang, wenn man das jetzt an der Uni oder an der Hochschule, Fachhochschule anguckt. Aber wir beschäftigen uns heute auf einer anderen Ebene damit. Und jetzt gehen wir mal in diese ersten Vorbemerkungen rein, für wen eigentlich diese Beschäftigung mit der Glaubensreise interessant ist oder relevant ist. Nächste Folie, dort sind so ein paar Sachen aufgeführt über die verschiedenen Stationen, wie jemand die im Grunde genommen gliedern kann. Es gibt ganz viele Zugänge, ganz viele Leute, die versucht haben, dieses Phänomen Glaube zu beschreiben. Am Anfang steht immer so die Erkenntnis Gottes und Glaube ist ja die Antwort darauf, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und dann gibt es verschiedene Etappen im Glauben, die ich heute noch nicht beleuchten will. Die kommen an den nächsten Sonntagen. Also seid gespannt darauf. Heute geht es um diesen ersten Part, wie Doro in der Einleitung das schon formuliert hat. Die Erkenntnis Gottes. Und ich beziehe mich auf ein Buch, was gar nicht so jung ist, sondern was schon ein paar Jahre auf dem Buchrücken hat. Aus den Ende der 80er Jahre, 1989 ist das Buch geschrieben worden, Critical Journey, Stages in the Life of Faith. Und dort haben Hagberg und Gülich, zwei Amerikaner, sehr interdisziplinär beschrieben, wie geht es mit Glauben, wie kann man Glauben beschreiben. Wie gesagt, es gibt unglaublich viele Leute, die sich da Gedanken gemacht haben, wie man das schreiben kann, wie man Glaubensreise auf den Punkt bringen kann. Ihr seht hier einige Autoren, die das auch geschrieben haben, in der Kirchengeschichte, aber auch gegenwärtige Autoren. In der Kirchengeschichte Augustinus, Johannes vom Kreuz, die dunkle Nacht der Seele zum Beispiel, Teresa von Avila, Franz von Assisi, Ignatius von Loyola und an auch modernere Philosophen und Theologen, Kierkegaard, Henry Nouwen, Dallas Willard, ein paar jüngere zu nennen. Und es gibt auch im deutschsprachigen Raum viele Autoren, die sich damit beschäftigt haben, was aber häufig nicht so populär geworden ist, weil es in klösterlichen Kontext, wo man sich viel mehr damit beschäftigt hat, wie funktioniert Glaube, weil es dort geschrieben und erforscht wurde. Zurück zu den Vorbemerkungen. Für wen ist das Ganze? Warum macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen? Auf der nächsten Folie habe ich versucht, ein paar Sachen zusammenzutragen. Und zwar einfach, um deinem Leben eine Bedeutung, in deinem Leben eine Bedeutung und so eine Ganzheit zu finden, dass die verschiedenen Punkte im Leben verbunden werden. Und wo man merkt, ich möchte eigentlich ein höheres Maß an Zufriedenheit finden in meinem Leben, in meinem Beruf, einfach in den verschiedenen Aspekten, die mir irgendwie bei hilft bei der Suche, gibt es mehr, gibt es etwas anderes, gibt es etwas, was Sinn macht, mehr Erfüllung. Und es gibt tatsächlich so, manche sagen, so ein Philosoph hat das mal genannt, es gibt so ein God-shaped Vakuum, was in dir drin ist, was nur durch Gott gefüllt werden kann. Manchmal helfen religiöse Stereotypen einfach nicht mehr und man muss so seinen Weg finden, seinen Pfad selbst entdecken und erforschen und auch die Identität finden. Wer bin ich und wie komme ich dahin? Manchmal begegnen uns Werte oder Identitätskrisen in unserem Leben, wenn das, was mir wichtig war, plötzlich für mich unwichtig geworden ist. Wenn Dinge, die mir auf dem Herzen lagen, plötzlich ihre Bedeutung verlieren. Wenn Menschen, die mir wichtig waren, Fehltritte begehen und ich daran zweifle, war denn das, woran ich geglaubt habe, eigentlich richtig? Möchte ich auch so leben und so sein? Es können aber auch einfach Fragen sein über den Glauben an sich, Interesse. Vielleicht hast du Verletzungen erlebt. In früheren Zeiten, in früheren Phasen im Leben hast traurige Erinnerungen, vielleicht an eine geistliche oder religiöse Prägung. Und dort braucht es so eine Heilung. Dort braucht es eine Wiederherstellung. Jedenfalls noch einen Schritt weiter. Die Glaubensreise ist keine Formel für geistliches Wachstum. Sie enthält keinen 5-Punkte-Plan für mehr Wachstum im Glauben. Enthält nicht so geh Schritt 1, geh Schritt 2, geh Schritt 3, sondern ist eine Erklärung. Es geht darum, Worte zu finden für das, wo ich stehe, mich selbst einordnen zu können. Und es ist auch kein Fahrplan, wann und wo du zu stehen hast im Glauben. So nach dem ersten Jahr im Glauben stehst du dort und dann Jahr 2. Jetzt wird aber Zeit, dass du dich mal nach vorne bewegst und so weiter. Darum geht es bei der Glaubensreise überhaupt nicht. Sondern es ist darum, erstmal zu beschreiben, wo man steht. Und es geht auch nicht darum, was es bedeutet. Es beschreibt die Phasen und veranschaulicht, wie Leute in diesen Phasen glauben und denken. Und das ändert sich. Es beschreibt auch Übergänge und Krisen, die andere in den Phasen entweder belebt oder blockiert haben. Es hilft, andere einordnen zu können und sie selbst einordnen zu können. Und es hält Ideen bereit, wie du jede Phase bewusst wahrnehmen kannst durch Fragen und Übungen, wo wir auch heute einige haben werden. Und dann noch ein letztes. Das Ziel ist, dass wir die eigene Glaubensreise besser verstehen können. Wo stehe ich? Wie bin ich dahin gekommen? Wo stehe ich denn jetzt in diesem Moment und warum stehe ich nicht woanders? Und es geht auch darum, dass man andere einordnen und wertschätzen kann. Wie ich es am Anfang schon gesagt habe, manchmal kommen einem andere Leute seltsam vor. Und das hat Gründe. Und das einschätzen zu können und das wahrnehmen zu können, dafür dient die Glaubensreise. Wichtig ist, alle Reisen sind ähnlich, aber alle sind unterschiedlich. Das ähnelt sich, deine Reise ähnelt sich mit der Person, die vielleicht neben dir sitzt, aber sie unterscheidet sich auch davon. So, jetzt habe ich genug geredet, das war eine lange Vorrede. Jetzt lade ich euch ein, einfach einen Schritt weiter zu gehen. Und zwar in diesen ersten Schritt hinein, in diese erste Phase des Glaubens. Glauben beginnt immer mit der Erkenntnis Gottes, mit dem Erkennen, irgendwie ist Gott da. Und auf der nächsten Folie habe ich versucht, das so ein bisschen auszuführen. Einmal die nächste Folie bitte. Häufig beginnt Glaube mit so einem Gefühl der Ehrfurcht, des Ergriffenseins von Gott, von, oh wow, Gott ist da, Gott ist großartig. Ich sage jetzt mal einmal, nächste Folie, könnt ihr einfach überhören, aber für die Techniker ist es wichtig, damit sie weiterklicken können und wissen, wo wir stehen. Es gibt verschiedene biblische Beispiele, wo das einfach auf den Punkt gebracht wird, wo Menschen diese Begegnung mit Gott haben und wo es für sie greifbar wird, das ist nicht normal. Da passiert etwas außer der Reihe oder ich kann das nicht mit meinem Weltbild zusammenbringen. Da ist irgendwie ein Bruch, da ist ein Fehler in der Matrix oder irgendetwas anderes. Hier ist Gott da. Wir sehen das zum Beispiel bei Abraham in 1. Mose 12. Abraham wird ja von Gott berufen und sein Vater zieht vorher aus Ur in Chaldea, zieht einen Schritt weiter und dann lässt sich Abraham dort nieder und wird von Gott berufen und sagt, geh aus deiner Verwandtschaft, lass dein Land hinter dir in ein Land, das ich dir zeigen werde. Also er sagt ihm noch nicht mal, geh dort und dorthin, stell dein Google ein oder deine App oder dein Navi, das ist das Ziel, dort gehst du hin, sondern komm, wir gehen los und du weißt noch nicht wohin. Und das ist diese Glaubensreise, das ist Nachfolge. Du weißt nicht so richtig, wo das hinführt. Das ist ein Gefühl der Hilflosigkeit. Aber wie wir gesagt haben, Gott oder Jesus führt. Und dann passiert es, dort ließ sich Jahwe von Abraham sehen und sagte zu ihm, dieses Land will ich deinen Nachkommen geben. Und dann sehen wir die Reaktion, weil Abraham merkt, hier ist was passiert. Das lesen wir überhaupt nicht vorher von ihm, diese Reaktion, die er jetzt macht. Da baute Abraham an dieser Stelle einen Altar für Jahwe, der ihm erschienen war. Er hat gemerkt, boah, hier ist was passiert in meinem Leben. Und ein Zeichen damals ist, dass man sagt, okay, ich möchte das nicht vergessen, was hier passiert ist. Ich möchte das irgendwie dingfest machen. Ich brauche was Greifbares für diesen Moment, wo ich ergriffen worden bin. Und er nimmt Steine, schichtet sie auf und baut sozusagen ein kleines Denkmal, würden wir heute sagen, für diesen Moment. Dort ist Gott mir begegnet. Vielleicht hast du auch solche Momente im Leben. Vielleicht hast du ein Denkmal oder irgendwas Greifbares für dich aufgeschichtet. Eine Stelle weiter von jemand anderem, Mose. Mose ist in der Wüste. Er musste fliehen, weil er jemanden umgebracht hat. Er war derjenige, von dem man sagen kann, ja, er könnte das Volk Israel aus dem Land Ägypten herausführen, aus der Sklaverei befreien, aber er hat es echt verkackt und ist jetzt in der Wüste. Und ich kann mir vorstellen, dass er mit seinem Glauben unglaublich hadert oder es ihn gar nicht mehr gibt und dann einfach nur Wüste im wahrsten Sinne des Wortes ist. Und dann geschieht es. Dort erschien ihm der Engel Jahwes in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch herausschlug. Ich meine, wenn ein Dornbusch brennt, das ist jetzt an sich nicht außergewöhnlich. Das passiert öfter mal, dass da ein bisschen Reisig abfackelt. Mose sah, dass der Busch brannte, aber nicht von den Flammen verzehrt wurde. Und hier ist der Fehler in der Matrix. Hier ist Mose wachsam und sieht, okay, hier passiert was, was eigentlich nicht sein darf. Was ist denn das für eine Erscheinung, sagte Mose. Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Da muss ich hingehen. Und dann geht er dorthin und hat diese Begegnung mit Gott. Er lässt sich auf dieses Unbekannte, was er nicht greifen kann, was seltsam ist, auf das lässt er sich ein. Er könnte ja auch sagen, habe ich mich getäuscht, komm, der brennt schon noch weg. Meine Schafe haben zu tun, ich brauche heute Abend auch was zu essen. Ich gehe weiter, alles kein Ding. Aber er ist wachsam für das, was er nicht so richtig fassen kann. Und was macht er? Er geht diesen Schritt darauf zu und merkt, hier ist Gott. Und der Gott, von dem er immer gehört hatte, von anderen Leuten, die erklärt haben, ja, in früherer Zeit, vor 400 Jahren, hat Gott Abraham berufen und in ein Land gebracht. Der Gott, der ganz fern war, der tritt plötzlich in sein Leben und er spürt die Wärme dieses brennenden Dornbusches. Und er hat diese Konversationen, das Gespräch, was sein Leben total verändert. Weiteres Beispiel. In dem Jahr, das ist jetzt der Prophet Jesaja, in dem Jahr, als König Usia, das ist ein König von den Israeliten, starb, sah ich den Herrn. Er hat also eine Erscheinung, eine Vision. Er saß, der Herr, auf einem hoch aufragenden Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel aus. Umgeben war er von Seraphim. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 seine Füße und mit 2 flog er. Einer rief dem anderen zu, nächste Folie, heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen erbebten die Fundamente der Tempeltore und das ganze Haus füllte sich mit Rauch. Da rief ich, das ist jetzt Jesaja, wehe mir, ich bin verloren, ich habe den König gesehen. Jahwe, den allmächtigen Gott. Und ich habe doch besudelte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso besudelt ist. Könnt ihr so ein bisschen diese Emotionen nachvollziehen? Jesaja ist überwältigt. Er hat das Gefühl, boah Gott, hier ist sowas Großartiges, sowas unglaublich Reines, Heiliges. Und plötzlich fühlt er sich ganz klein an der Stelle und sagt, ey, wer bin ich, dass ich hier vor Gott sein kann? Wer bin ich, dass ich in Gottes Nähe treten kann? Das ist dieses Gefühl der Ehrfurcht, dieses, boah, Gott ist großartig, Gott ist einzigartig. Und weiter auf der nächsten Folie. Es kann auch sein, dass neben diesem Gefühl der Ehrfurcht oder anders als bei diesem Gefühl der Ehrfurcht ein Gefühl des Bedürfnisses da ist, wie Gott in das Leben tritt. Gott stillt ein Bedürfnis. Ich habe eine Not, um die sich Gott kümmert. Und dort lesen wir zum Beispiel in Markus 1, dass ein Aussätziger zu Jesus kam. Er kniete vor ihm hin und bat ihn flehentlich, wenn du willst, kannst du mich rein machen. Ein Aussätziger ist von der Gesellschaft verächtet, ist ausgestoßen, hat keine Chance am gesellschaftlichen Leben in irgendeiner Weise teilzunehmen. Und interessant ist, dass der Aussätzige gar nicht so sagt, mach mich gesund, nimm diese Krankheit von mir, sondern er sagt, mach mich rein. Er hat sich unrein gefühlt, er hat sich einfach schmutzig gefühlt, andere haben sich von ihm abgewandt. Und Jesus hatte Mitleid mit ihm, berührte ihn mit seiner Hand, ein absolutes No-Go. Einen Aussätzigen durftest du damals nicht berühren, das geht nicht. Jesus bricht hier voll die gesellschaftlichen Konventionen. Und er fühlt sich von Jesus berührt und Jesus sagt zu ihm, ich will es, sei rein. Und er wird auch noch gesund dadurch. Und dort ist diese Begegnung mit Jesus, jemand hat ein Bedürfnis, was er anders nicht stillen kann, wo er vielleicht schon an zig anderen Orten gesucht hat, kann das jetzt mal anders werden, wie geht das? Und plötzlich ist da Jesus und tritt in das Leben und alles verändert sich und es wird neu. Weiteres Beispiel für ein Bedürfnis, diesmal eine Frau, die hatte von Jesus gehört, sie war litt an Blutungen, seit 12 Jahren lesen wir in Markus 5, und sie drängte sich nun durch die Menschenmenge von hinten an Jesus heran. Es ist auch wieder eine Situation, wo man gesellschaftlich geächtet ist. Sie hat ihr ganzes Geld schon bei den Ärzten gelassen. Sie war nicht geheilt worden. Immer wieder eine blutflüssige oder an Blutungen leidende Frau damals war genauso unrein wie der Kranke, den ich vorhin beschrieben habe. Und denn sie dachte, wenn ich nur an seine Kleidung komme, werde ich geheilt. Und da sieht man, welche Sehnsucht da ist bei ihr, welches Verletztsein bei ihr da ist. Und sie versucht, dieses alles zu umgehen. Sie kann nicht zu Jesus kommen und sagen, rühr mich an. Das funktioniert nicht. Aber sie sagt, von ihm geht da was aus. Ich habe da was gehört. Und wenn ich mich in einer Menschenmenge, in der Anonymität der Masse an ihn vielleicht ranschleiche, in seine Nähe komme, das Gewand berühre, vielleicht passiert dann was. Und sie setzt alles auf diese Karte und sie wurde geheilt, lesen wir dann weiter in den nachfolgenden Versen. Dort tritt Gott in das Leben einer Person rein, weil es eine Not gab, weil es ein Bedürfnis gab. Und weiter, Manchmal ist es aber auch so, dass Gott durch die Natur in dein Leben tritt. Ein natürliches Bewusstsein von Gott. Die Psalmen zeugen davon, zum Beispiel hier, wenn wir Psalm 19 lesen, der Himmel rühmt die Herrlichkeit Gottes und die Wölbung bezeugt des Schöpfers Hand. Ein Tag sprudelt es dem anderen zu und eine Nacht gibt der Nächsten die Kunde davon. Sie sagen kein Wort, man hört keinen Laut und doch geht ein Klingen über die Erde, ein Raunen bis zum Ende der Welt. Man sieht so, jemand ist berührt, der Psalmist in dem Fall, von der Natur und ist einfach überwältigt von der schieren Größe und Schönheit und sagt, hey, wenn ich mir das alles angucke, dann muss ich an den Schöpfer glauben. Wenn ich mir die Natur, die Vorgänge ansehe, wenn ich mir Sonnenuntergänge ansehe, wenn ich mir die Majestät von Bergen ansehe, dann muss ich an einen Schöpfer glauben. Der muss einfach da sein. Weitere Möglichkeit, wie Gott in das Leben tritt. Jesus greift auch auf die Natur zurück und sagt, hier, seht euch doch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nichts in Scheunen. Und dann zieht er so den Rückschluss daraus, baut die Brücke zu Gott. Doch euer Vater im Himmel ernährt sie. Und ihr, seid ihr nicht viel mehr wert als ihr, viel wertvoller? Oder seht euch die Wiesenblumen an, wie sie ohne Anstrengung wachsen. Also ein Wunder, etwas Besonderes. Und sich ohne sich Kleider zu nähen. Sie sind wunderschön gekleidet. Und dieser Blick zeigt, hey, wir achten das oftmals so für wertlos, eine Blume, die irgendwo auf einer Wiese steht. Und doch ist sie so etwas Schönes und ein Hinweis darauf, dass es einen Schöpfer gibt, dass es Gott gibt. Und weiter, es gibt, glaube ich, noch ein oder zwei Möglichkeiten hier. Manche Leute suchen nach Bedeutung, nach Identität, nach dem größeren Sinn im Leben. Eigentlich ist jeder irgendwie dort auf der Suche. Und so war es auch dieser Mann hier in Lukas 19. Ein Mann, der eigentlich alles hatte, dem es grundsätzlich gut ging. Der hatte materiell ausgesorgt. Er hatte einen Job gehabt, der sehr einträglich war. Er hat nicht unbedingt Freunde damit gefunden, aber das haben manche Jobs einfach so an sich. Jesus ging weiter in die Stadt, er zog durch ganz Jericho. Dort gab es einen reichen Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer und wollte Jesus unbedingt sehen. Eigentlich hatte er alles, eigentlich ging es ihm gut, aber irgendwie hatte er doch noch so ein kleines Vakuum gehabt. War es Neugier, war es eine innere Leere, die er verspürt hat, weiß man nicht so genau, dann liest man das später. Als Jesus an die Stelle kam, Zachäus ist dann auf einen Baum geklettert, weil er von kleiner Statur war und in der Menge einfach nicht drüber gucken konnte. Deswegen ist er auf den Baum hochgeklettert, blickte Jesus dann hoch zu ihm, sah ihn an und rief, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute dein Gast sein. Wieder tritt Jesus oder tritt Gott in das Leben einer Person, die sich so ein kleines bisschen aus dem Fenster gelehnt hat, einen Schritt nach vorne gegangen ist. Und schnell stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Er merkt, dass er gesehen ist von Jesus, wahrgenommen. Er war bei vielen Situationen wahrscheinlich der Kleinste, übersehen, nicht wahrgenommen. Aber hier ist in dem Fall dieser Gott, der mich sieht, wie wir das vorhin im Lied gesungen haben. Ein Gott, der mich sieht. Jesus, der dich wahrnimmt. Jesus, der dich sieht. Und jetzt noch eine Folie weiter. Die Zusammenfassung. Es gibt diese verschiedenen, ganz vielen verschiedenen Wege, wo Gott einfach in das Leben einer Person tritt. Manchmal ist es ein einzelnes Ereignis, manchmal ist es aber auch so eine Abfolge, eine Phase. Bei vielen ist es im Kindheitsalter. Kinder sind da so empfänglich, so offen, so unbefangen. Sie können das einfach Gott attributieren und sagen, Gott ist gut, Gott ist da, Gott ist wunderbar. Wenn sie so eine Vorstellung von Gott haben. Es gibt auch Kinder, die gar keine Vorstellung von Gott haben, die dann fragen, was ist Gott? Oder wer ist Gott? Am Freitag hast du erlebt, am Reformationsfeuer. Ein Kind, was sagt, wer ist Gott? Da musst du erstmal ganz andere Erklärungen bringen. Und wir sehen, es gibt so eine große Bandbreite, wie dieser Start einer Glaubensreise sein kann. Ich weiß nicht, wie dein Start gewesen ist oder wo du stehst, ob du da mittendrin bist, ob du so einzelne Punkte hast, die du vielleicht verbinden kannst, wie so ein Malbild mit den verschiedenen Zahlen. Wenn du die Zahlen verbindest und plötzlich entsteht das Bild und es macht Sinn. Dein Leben macht Sinn, du kannst dir die Welt besser erklären. Das sind alles so Bilder dafür, wie Glaube entstehen kann, wie Glaube wach werden kann. Es kann aber auch sein, dass du in dieser ersten Phase des Glaubens, dass du da stehen bleibst. Also davon wird sie charakterisiert, von diesen Eigenschaften. Kann aber auch sein, dass du da irgendwie festhängst, dass dir genau das, was so wertvoll geworden ist, was so besonders geworden ist, wo du sagst, boah, so genial, ich bin begeistert von Gott, dass das plötzlich zum Fallstrick wird. Und das heißt, wenn da so eine Blockade in deinem Leben kommt, und manche Leute finden sich in so einer blockierten Situation wieder. Pass mal auf. Und zwar, auf der nächsten Folie gibt es so ein paar Möglichkeiten, woran erkenne ich, dass ich in der Phase eingesperrt bin? Woran erkenne ich es? Also, erstes, einmal weiterklicken. Man fühlt sich wertlos. Es ist eigentlich verrückt. Man hat erlebt, dass Gott sich total wertschätzt und gleichzeitig merkt man selbst, ich habe das Gefühl, dass andere oder Gott Erwartungen an mich haben, die ich irgendwie nicht erfüllen kann. Ich renne den Erwartungen anderer hinterher und ich komme da irgendwie nicht ran und will es eigentlich auch gar nicht mehr. Oder das Gefühl, wenn andere mich richtig kennen würden, ich glaube, dann würden sie nicht so positiv von mir sprechen. Ich glaube, wenn sie ehrlich mit mir wären, dann sähe die Welt schon ganz anders aus. Dann kommt so ein Misstrauen rein. Dann misstraue ich anderen Menschen vielleicht, weil ich den Eindruck habe, das Gefühl habe, sie meinen es gar nicht so richtig ehrlich mit mir. Und das kann zum Beispiel aus der Kindheit kommen, wenn man keine Wertschätzung mitbekommen hat und man auch keinen Weg sieht, sich besser zu fühlen oder da rauszukommen. Man fühlt sich einfach unwürdig oder auch später geistig bankrott. Nichts gibt mir mehr Kraft. Alles, was funktioniert hat, früher mal, ich habe ein Lied angehört, ich habe einen Bibelvers gelesen, ich habe ein Gespräch gehabt, ich habe gebetet, irgendwie gibt mir das keine Kraft mehr. Das bleibt irgendwie so tot. Es zerrinnt mir durch die Finger. Und ich habe auch das Gefühl, andere merken das gar nicht. Sie sehen nicht, dass ich vertrocknet bin, dass bei mir innerlich Wüste ist. Und dann suche ich nach einem Wunder, weil es ja früher auch diese Wunder gab. Und dann tauchen die Wunder nicht auf. Dann bleiben die Wunder aus. Und ich bin überzeugt, ich habe es ja auch nicht verdient, die Wunder, weil ich ja nicht so richtig so bin, wie ich sein sollte oder sein könnte. Und dann macht man mir das Leben schwer. Leiden kann in das Leben kommen an verschiedenen Stellen. Ja, ich habe es vielleicht auch nicht besser verdient. Leiden ist der nächste Spiegelstrich auf der nächsten Folie. Und manche behandeln sich dann härter, werden hart zu sich selbst, laden sich noch zusätzliche Lasten auf. Ich muss das noch tun, um mir vielleicht zu beweisen, dass ich wenig wert bin oder auch um mir Wert zu verdienen. Und Freude ist irgendwie ganz, ganz weit weg. Solche Phasen gibt es im Leben, wo das einfach so reinkommt. Manchmal wird man auch ignorant gegenüber den tieferen Fragen des Glaubens. Man bleibt auf dieser Ebene stehen, dieses, boah, ich erkenne Gott und bin begeistert und alles, was so fragwürdig scheint oder alles, was Zweifel säen könnte, das umschiffe ich aus Angst, dass das Erste kaputt geht. Aus Angst, dass diese initiale Freude über Gott dadurch weggewischt und weggeschwemmt wird. Warum sollte ich mehr lernen? Und diese Phase, oder ein Problem in dieser Phase ist, ich sehe Gott als den Magier. Ich sehe Gott als den, der alles gut macht. Und man tut relativ wenig oder nichts, um sich selbst zu helfen. Man sagt, hey, Gott ist derjenige, der alles macht und ich bleibe verharre in dieser passiven Haltung und dann beschwere ich mich über Gott, dass er nicht tut. Und manchmal ist es so, dass diese Oberflächlichkeit reinkommt. Wenn ich nicht regelmäßig bete, dann passiert was. Dann werde ich krank oder mein Tag geht schief oder wie auch immer. Das ist so magisches Denken. Dann ist das Gebet die Formel, dass es gut wird. Das ist wie bei Zauberei. Und das ist etwas, was mit Glauben gar nichts zu tun hat. Oder wenn ich nach Gottes Regeln spiele, wenn ich alles richtig mache, dann muss es mir ja auch gut gehen. Diese Überzeugung, die ist häufig in dieser ersten Phase anzufinden. Und man traut sich nicht so richtig, sie abzulegen, weil dann der Glaube, das, was mir Stabilität gegeben hat, irgendwie aus den Fugen gerät. Und so ist diese Blockade da. Man leidet in gewisser Weise im Stillen und fühlt sich von Gott disconnected. so, Gott ist weit weg. Da ist irgendwie keine Nähe da. Und bei anderen beschleicht einem die Angst vor Zurückweisung. Ich möchte von anderen akzeptiert werden und mich begleitet die Angst, dass sie mich nicht mögen, dass sie merken, wer ich eigentlich wirklich bin. Es kann passieren, dass man dadurch sich selbst gegenüber aggressiv oder hart wird. Man wird selbstzentriert, man wird kontrollierend, weil man die Umstände im Griff haben möchte und keinesfalls verlieren möchte. Oder anderen gegenüber kann man passiv-aggressiv werden, indem man sie verletzt durch Nichtstun, durch Nichtsagen, was mich bewegt, oder durch hintenrum erzählen. Im Grunde genommen geht es dann bei dieser Art von Angst, immer ist es die Angst vor Zurückweisung. Ich habe Angst vor anderen, Angst, dass sie mich durchschauen, Angst, dass ich nicht akzeptiert bin, Angst, dass ich abgelehnt werde. Im Grunde genommen ist die häufigste Reaktion, dass man irgendwie die Kontrolle behalten möchte und Angst hat, diese Kontrolle zu verlieren. Und das kann ganz absurde Formen mit sich bringen. Ironischerweise ist genau das Verhalten, was uns zu Gott gebracht hat, diese Offenheit Gott gegenüber, diese Begeisterungsfähigkeit, das, was uns nun gefangen hält. Wir warten darauf, dass Gott alles tut. Wir warten darauf, dass Gott dieses Gefühl wiederherstellt, dieses Gefühl der Wärme am brennenden Dornbusch. Aber wir sehen bei Mose, sein Leben blieb nicht am Dornbusch. Sein Leben blieb nicht dort, wo er sich wärmen konnte, sondern sein Leben führte zurück in die Wüste. Er hat in diesem Moment eine Berufung bekommen, einen Auftrag bekommen. Genauso Abraham, er hat einen Auftrag bekommen, eine Berufung bekommen. Das Leben geht weiter. Er wurde zurückgeschickt in die problematische Beziehung zu seiner Frau, ein Abraham. Mose wurde zurückgeschickt in ein gefährliches Umfeld in Ägypten, wo er jemanden umgebracht hat und eigentlich verfolgt werden konnte als Straftäter. Man wurde zurückgeschickt in diese Realität und das tut manchmal einfach brutal weh, weil man das Gefühl hat, Gott, was machst du da mit mir? Ich möchte doch eigentlich immer hier stehen bleiben. Im Grunde geht es darum, in dieser Phase in Bewegung zu kommen, wenn es sowas blockiert ist, wenn was erstarrt ist. Und ich möchte euch einladen, in Bewegung zu kommen. Und während ich jetzt so auf die Zielgerade und so die Schlussaktion unserer Predigt einbiege, einfach so 3-4 Aspekte. Wichtig ist an der Stelle, dass man rauskommt aus Isolation, dass man Teil einer Gruppe wird, dass man das mit mehreren Menschen teilen kann, wo Akzeptanz, wo Liebe, wo Fürsorge gelebt wird, wo man sich darüber austauschen kann, was mich an Gott begeistert, dass man dem Leben mehr Bedeutung gibt und nicht dann, wenn etwas nicht funktioniert, wenn die Wärme, die Freude weg ist, einfach wegbügelt und sagt, naja, wird halt so sein, ich gebe mich zufrieden, ich back kleinere Brötchen. Genauso wichtig ist es in dieser Phase, Input zu finden, dass der Hunger gestillt wird. Deswegen haben wir zum Beispiel verschiedene Angebote in der Gemeinde, wo einfach Input gestillt werden kann. Es gibt noch 1000 andere Möglichkeiten. Und den Weg neu entdecken und Antworten finden, das ist in dieser Phase genauso wichtig, um in Bewegung zu kommen. Ich möchte euch einladen, dass ihr einfach diese Reise, diese erste Etappe dieser Reise für euch in ein paar Minuten reflektiert. Wo stehe ich an der Stelle? Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und es wird tatsächlich Stille sein. Ja, auch keine Hintergrundmusik, sondern wirklich Stille. Und 3 Fragen, die euch helfen können, dort so ein bisschen sich selbst auf die Spur zu kommen. Wie erlebst du Gott zumeist? Ist es in Ehrfurcht, indem er ein Bedürfnis stillt? In der Natur, indem es alles einen größeren Sinn gibt? Merkst du es, indem Gott dir Identität zuspricht? Wo erlebst Gott du zumeist? Wann hast du Gott erkannt oder ganz stark gefühlt in deinem Leben? Gab es so einen Moment? Also ich möchte euch einfach helfen, vielleicht, wenn du an diesem Punkt schon gewesen bist, in dieser Phase dort wieder ranzukommen, anzudocken. Ein bisschen zu sehen, wie das sein kann. Denn diese verschiedenen Phasen des Glaubens, die sind nicht abgeschlossen irgendwann. Du kannst immer wieder an diese Phase 1 zurückgehen, aber häufig mit einem anderen Tiefgang, unter einem anderen Blickwinkel. Gibt es vielleicht Symbole von Gottes Gegenwart in deinem Leben? Vielleicht eine Kerze, ein Bild, ein Gedicht, ein Lied, eine Person, wo du merkst, da fühle ich mich Gott irgendwie nah oder da da ist vielleicht so ein kleiner Bruch in der Matrix. Also ich liebe diese Filmreihe, deswegen kommt das so oft. Wo irgendwas nicht stimmt, wo Gott einfach da ist. Nehmt euch einfach mal 1-2 Minuten Zeit jetzt. Wir werden Stille haben, wie gesagt, keine Hintergrundmusik. Und überlegt, wo trat Gott in mein Leben, wo tritt Gott in mein Leben, wo ist Gott mir nahe?